Gott ist real. Er gibt Unruhe, wenn was nicht stimmt. Also ich glaube, das haben einige von uns schon erlebt, ja, wenn irgendwie was schräg ist, dass er dann Unruhe gibt. Und er wirkt in so, auf so vielfältige Weise in unser Leben rein. Und es ist wirklich wahr, dass das, was vorhin Nicoletta erzählt hat, was Elia gesagt hat, es ist wirklich an der Zeit, Licht und Salz zu sein. Es ist wirklich an der Zeit, Licht und Salz zu sein. Die Leute, sie brauchen das Evangelium. Sie müssen wissen, wer Gott ist. Und wir sind dazu berufen, ja, es ist unsere Berufung, Licht und Salz zu sein. Es ist wunderbar, wenn wir hier zusammen sind, wenn wir Gott erheben. Ja, ich habe das vorhin, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, als wir den Namen Jesus hochgehoben haben. Es ist so eine Freude da, es ist so eine Freude auch in der unsichtbaren Welt, wenn wir diesen Namen erheben, dieser Name, der höher ist als jeder andere Name. Und in diesem Namen ist wirklich so viel Kraft, dass während wir diesen Namen erheben, dass Dinge geschehen, dass Leute freigesetzt werden, dass sich im Unsichtbaren auch Dinge verändern. Und es ist einfach herrlich, wenn wir einfach auch diese Zeiten haben können, um uns an ihm zu freuen. Aber es ist nicht das Einzige. Und es ist auch nicht das Einzige, dass wir einfach diese Zeiten der Freude mit ihm haben und dann gleich übergehen, Salz und Licht zu sein. Nee, Gott macht noch was anderes. Und das ist ihm ganz wichtig. Das ist ihm ganz wichtig, denn Gott hat so eine Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und nicht nur hier in der Versammlung, sondern auch vor allen Dingen zu Hause, da wo wir mit ihm allein sind. Weil da passiert was ganz, nicht nur Interessantes, sondern was ganz Wichtiges. Was ganz Tiefes. Etwas, was wir dringender denn je brauchen. Und das ist, dass Gott an unsere Herzen arbeitet. Das sind die Orte, das sind die Zeiten, in denen Gott ein ganz tiefes Werk an unserem Herz macht. Bevor er uns rausschickt, um Licht und Salz zu sein. Manchmal geht es auch parallel, aber was er wirklich machen will, er will das, was die Bibel Reinigung, das, was die Bibel Heiligung nennt, das will er tun. Gott ist ein heiliger Gott und er sagt zu uns, und ihr sollt heilig sein. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und das meint jetzt nicht, denn unseren Status, wir sind Heilige, wir sind gerechtfertigt durch Jesus, aber Gott will uns heiligen, er will uns verändern. Und das hat was mit der Eigenschaft von Gott zu tun, die im Wort Gottes sehr viel betont wird. Und wir haben es schon gehört, 1. Johannes 1, Vers 5, nämlich mit dieser Eigenschaft, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges gehört darüber, wie und dass Gott Licht ist. Wir haben gehört, dass Licht zum einen widerspiegelt, diese Pracht, dieser Glanz, diese Herrlichkeit von Jesus, die wir immer wieder besingen. Und auch am vergangenen Sonntag, ja, hat ja Tabera Jesus vorgestellt, wie er sich in der Offenbarung zeigt, wo es heißt, sein Angesicht leuchtet, ja, wie die Sonne. Wie die Sonne, und zwar nicht nur wie die Sonne an sich, sondern wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Nicht irgendwie noch verdeckt, sondern in ihrem vollen Glanz. Und da kommt so viel von dieser Herrlichkeit raus. Und wir haben das ja auch diejenigen, die an Weihnachten dabei waren, da haben wir ja auch gesehen, wie zeigt sich Jesus als Licht der Welt. Und es ist zum einen diese Herrlichkeit, aber auch Offenbarung über Gott. Jesus ist gekommen und der Simeon, der hat, als er dieses kleine Kind gesegnet hat, er hat über Jesus gesagt, er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. So Jesus kommt also, dieses Licht bringt Offenbarung über den Vater und es bringt nicht nur Offenbarung, Wahrheit über den Vater, sondern auch es bringt den Weg und das Leben. Ja, Jesus ist selber der Weg. Jesus ist dieser Weg und bringt Leben für die, die ihn annehmen. Und dadurch kommt Licht in unser Leben hinein und damit kommt Leben in unser Leben hinein. Echtes Leben. Nicht einfach nur Existenz, sondern echtes Leben. Und Jesus redet dann weiter und sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Echtes Leben, richtiges Leben, das von Fülle geprägt ist. Und heute möchte ich über eine weitere Konsequenz davon sprechen, was es heißt, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. Denn durch dieses Licht schenkt Gott Offenbarung und Erkenntnis, aber nicht nur über Gott selber, über sein Wesen, wie er ist, sondern auch Erkenntnis und Offenbarung über uns selbst. In Johannes 1, Vers 9 steht, Das war das wahrhaftige Licht. Also jetzt als Johannes zeugt von Jesus, sagt er, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also wenn ihr gedacht habt, Erleuchtung gehört irgendwie zum Buddhismus, ja, nee, von der reden wir nicht, von dieser Erleuchtung. Aber Erleuchtung gibt es durch das Licht Gottes. Er will die Menschen erleuchten. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu erleuchten, um uns aus der Finsternis herauszunehmen. Aus aller Unreinheit, aus aller Lüge, aus aller Täuschung, auch aus aller Selbsttäuschung, ja, wie wir über uns selber denken. Und das größte Problem von uns Menschen ist ja eigentlich dieser Stolz, der von Natur aus so in uns drinsteckt. Dieser Stolz, dass wir denken, wir bräuchten Gott nicht. Dieser Stolz, dass wir denken, wir sind eigentlich doch im Grunde genommen gar nicht, zumindest nicht so schlecht. Oder? Zumindest nicht so schlecht, als dass wir wirklich die Hölle verdient hätten. Also ich weiß noch, dass wir das als Jugendlicher sehr, sehr schwer fiel, das überhaupt zu verstehen. Und deswegen hatte ich eigentlich ein verdrehtes Verständnis von Gnade. Ich konnte die ganzen die richtigen Antworten geben. Ich wusste, ich brauche Jesus, ohne ihn bin ich nichts. Oder wie der Peter letztes Mal ausdrücklich gesagt hat, ohne ihn können wir gar nichts tun. Aber ich habe das nicht gespürt, weil ich konnte relativ viel tun. Ja, wisst ihr, wovon ich spreche? Mal, irgendwie denkt man doch, ja, aber eigentlich bin ich ja schon ganz gut. Und ich glaube nicht, dass ich die Einzige in dem Raum bin, der das so ging. Ja, wir denken, ja, wir machen schon das ein oder andere, aber so ganz schlecht, dass ich die Hölle verdient hätte. Ja. Und der Humanismus tut natürlich sein Übriges dazu, dass das bestätigt wird und dass wir eigentlich denken, naja, also eigentlich ganz okay. Und wir brauchen wirklich, und das ist auch das, was für Leute gilt, mit denen wir sprechen, die nicht gläubig sind, womit sie ja auch das größte Problem haben, ihnen überhaupt zu erklären, was Sünde ist und dass sie Gott brauchen. Weil die meisten Menschen denken, ich bin eigentlich ganz okay. Ich habe gestern jetzt ganz, ganz frisch in den Nachrichten gelesen über den Wolfgang Bosbach, ich weiß nicht, sagt euch das was, ein Politiker, der auch schwer krank war und der jetzt seinen Glauben bezeugt hat, ja, auch öffentlich seinen Glauben an Gott bezeugt hat. Aber wisst ihr, wie dieser Artikel geendet hat? Mit dem Ausspruch von ihm, wo er gesagt hat, also ich glaube absolut an Gott, aber ich denke, ich bin das, was man einen rheinischen Katholiken nennt. Wisst ihr, was ein rheinischer Katholik ist? Er hat gesagt, ich verhalte mich hier unten so, dass ich oben gerade noch so reinkomme. Versteht ihr? Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz verbreitete Haltung ist. Ja, dass man irgendwie doch noch selber gar nicht so schlecht ist, dass man es irgendwie schafft. Und wir brauchen Licht. Wir brauchen das Licht Gottes, die Wahrheit über Gott und über uns, über unseren Zustand. Beides, um wirklich zu begreifen, was Gnade ist. Wir brauchen das, wir brauchen Gottes Licht. Dass, wenn es auf uns allein ankäme, tatsächlich Gottes Zorn über uns wäre. Dass keiner von uns gerettet wäre. Und dass Gott uns dann, und damit geht es dann weiter, wir bleiben ja da nicht stehen, dass Gott uns, obwohl wir es nicht verdient haben, angenommen hat und unendlich liebt, trotzdem. Aber ich glaube, echtes Verständnis von Gnade braucht diese Einsicht und diese Erkenntnis, dass wir echt verloren sind. Und deswegen, ja, es braucht zerbrochene Herzen, die das verstehen. Aber wenn wir wirklich mit seinem Licht erleuchtet werden, dann können wir das sehen. Und wir können auch sehen, wie sehr wir nötig haben, dass Gott an unseren Herzen arbeitet. Warum? Um uns in unsere Berufung hineinzubringen. In Epheser 5, Vers 8 heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist unsere Berufung. Söhne und Töchter des Lichts zu sein. Es ist deine Berufung, Sohn des Lichts zu sein. Deine Berufung, Tochter des Lichts zu sein. Gott ist der Vater des Lichts. Ist eigentlich ganz logisch. Gott ist der Vater des Lichts. Und so wie in ihm keine Finsternis ist, soll auch in uns keine Finsternis sein. Das ist das, was er damit meint. Ihr sollt heilig sein. In uns soll keinerlei Finsternis sein. Und wenn das Licht Gottes kommt und uns in die Wahrheit führt, im Prinzip, was da passiert ist, dass er unsere Herzen ausleuchtet, Dann kommt natürlich unsere ganze Liebe zu Gott zum Vorschein. Auch alles, was wir schon verstanden haben. Aber ich glaube, es kommen auch Dinge zum Vorschein, die Gott nicht entsprechen. Ja? Die diesem Licht nicht entsprechen. Auch in Bereichen, in denen wir es vielleicht gar nicht denken oder meinen. Wenn Gottes Licht drauf scheint, ja, da werden da auch die Ecken ausgeleuchtet, die wir vielleicht so eher so umgehen. Eins müssen wir wissen, Gott kennt unser Herz. Und zwar besser als wir selber. In Sprüche 21, Vers 2 sagt es, jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Jeder von uns denkt doch, dass er auf dem richtigen Weg ist, oder? So im Sinn von, passt schon. Auch gerade wenn wir schon gläubig sind, wir denken doch, eigentlich sind wir doch ganz gut unterwegs, passt schon. Vielleicht beim anderen könnte Gott noch ein bisschen was machen, aber bei mir ist eigentlich, geht so. Ne? Aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Und nicht, was wir über uns denken, ist die Grundlage unseres Lebens, sondern was Gott denkt. Und darüber steht eine ganze Passage im Epheserbrief. Und das wollen wir mal zusammen lesen. Epheser 5, 8 bis 14. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann lest doch mit. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, die Elberfelder Übersetzung, aus der ich auch lese. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und der Christus wird dir aufleuchten. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist der Maßstab für einen Wandel im Licht. Manchmal bei mir zu Hause schaue ich meine Fenster an und denke, ich habe die zwar schon lange nicht mehr geputzt, ist aber eigentlich ganz okay. Aber wehe, die Sonne scheint in einem bestimmten Winkel dagegen, plötzlich denkst du, sollte ich vielleicht mal wieder tun, dann siehst du die Unsauberkeit, das ist auch Kratzer möglicherweise. Aber wenn man so jetzt noch drauf guckt, ohne dieses Licht, denkt man, ich sehe doch raus, reicht. Ja? Und so ähnlich ist es eigentlich, wenn Gottes Licht, wenn Gottes Wahrheit auf unser Herz scheint. Und unser Maßstab ist tatsächlich dieses Licht Gottes. Unser Maßstab sind nicht die anderen und sind auch nicht die anderen Christen, dass wir sagen, aber der ja auch und der ist ja eigentlich schon echt reif und der ist ja auch nicht besser und der macht es auch so und wir sind ja sowieso nur Menschen. Ja, das ist nicht der Maßstab. Sondern der Maßstab hier ist Gottes Güte, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit. Das ist der Maßstab für unser Leben im Licht. Ich habe gelesen, in der Antike, da hatte man, um zu sehen, ob Tonkrüge, ob die noch dicht waren, gerade wenn die schon etwas älter waren, wisst ihr, was man da gemacht hat? Die hat man gegen das Licht gehalten. Am Mittag, wenn die Sonne am stärksten war, hat man die gegen das Licht gehalten, um so festzustellen, ob es dünne Stellen gab oder Risse in diesem Ton. Weil dieses Licht so stark war, das hätte man gesehen, wenn du so den Tonkrug angeschaut hättest, du hättest es nicht gesehen. Aber so hat man das gesehen, so hat man das geprüft und so wollen wir es mit unserem Leben machen. Gegen das Licht halten und der Begriff Wandel, überall wo Wandel vorkommt, wandelt im Licht, wandelt im Geist, im Heiligen Geist. Überall wo Wandel vorkommt, heißt es gehen und zwar im Alltag gehen. Also wirklich voranschreiten, leben. Und wir schauen an, wie wir im Alltag leben, wir halten es an und gegen das Licht Gottes, ja, wie diesen Tonkrug, unsere Gedanken. Wir halten sie dagegen, gegen das Licht Gottes. Unsere Fantasie, wir halten sie gegen das Licht Gottes. Motive, Wünsche, Worte, wir halten sie gegen das Licht Gottes. Worte, die wir denken, aber nicht aussprechen, weil wir so super erzogen sind, wir halten sie gegen das Licht Gottes. Wie wir uns benehmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wir halten das alles gegen das Licht Gottes und schauen dann, wie das aussieht. Vieles sieht für uns gar nicht so schlimm aus. Aber Gott will, dass wir sie gegen das Licht Gottes halten und im Licht Gottes anschauen. So, wir prüfen diese Dinge im Licht Gottes. Das heißt, wir nehmen diesen Gedanken, wir nehmen diese Fantasie, wir nehmen diese Worte und wir sagen, okay, wie passt das zusammen mit Jesus? Wie passt das zusammen mit meinem Jesus, den ich hier vorhin besungen habe als den größten aller Zeit? Wie passt es zusammen mit der Reinheit von Jesus? Wie passt es zusammen mit der Klarheit von Jesus, mit der Echtheit von Jesus? Und wenn wir dann feststellen, es passt nicht zusammen, es passt überhaupt nicht zusammen, dann gehen wir nicht in Verdammnis. Das ist nämlich das, was dann meistens passiert bei vielen von uns. Ja, dass wir sagen, oh, ich bin so schlecht. Wir gehen nicht in Verdammnis, sondern wir gehen dagegen vor. Und die Epheserstelle, und das finde ich so toll, dass Gott so praktisch ist, die Epheserstelle, die gibt uns eine ganz praktische Anleitung, wie wir dagegen vorgehen können. Da steht nämlich, wandelt im Licht, und dann kommt dieser Einschub, was das bedeutet, und dann kommt, indem ihr. Wandelt im Licht, indem ihr. Das ist Epheser 5, Vers 8. Ja, da haben wir es, wandelt als Kinder des Lichts, dann kommt dieser Einschub und dann heißt es, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und, gleich der nächste Vers dazu, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, indem ihr sie prüft und bloßstellt. Das ist unsere Strategie gegen diese Dinge, bei denen wir merken, dass sie nicht zusammenpassen mit Gott. Wie stellt man bloß, wie stellt man Werke der Finsternis bloß? Wir wollen jetzt nicht einfach nur hier theologische Ausdrücke von Paulus nehmen und sagen, ja, ich stelle die Werke der Finsternis bloß. Wir müssen ja wissen, was das heißt. Wie stelle ich denn ein Werk der Finsternis bloß? Indem du es ans Licht bringst. Ans Licht bringen, bloßstellen heißt, irgendwas wird offenbar. Ich stelle was bloß, wenn ich was abdecke. Jemand ist bloß, wenn er nackt ist. Ja, wenn was aufgedeckt wird, dann ist es bloß. Das heißt, ich nehme diese Dinge und ich stelle sie ans Licht. Ich decke sie auf. Ich behalte sie nicht für mich. Ich behalte sie nicht zugedeckt. Ich kleide sie nicht ein oder mache sie schön, werfe noch einen schöneren, frommen Mantel drüber, sondern ich stelle sie bloß, ich bringe sie ans Licht und ich verurteile sie als nicht Christusgemäß. Das heißt bloßstellen mit finsteren Werken der Finsternis. Und ich stelle es bloß als etwas, von dem ich sage, ich will es nicht mehr haben in meinem Leben. Es ist nicht christusgemäß, es gehört nicht in mein Leben, aus, fertig. So stelle ich das bloß. Und Bloßstellung ist was ganz anderes als Selbstverdammnis. Und ich glaube, dass das eine Unterscheidung ist. Wir müssen die unbedingt verstehen. Wir müssen die unbedingt verstehen. Selbstverdammnis verurteilt und stellt nicht die Werke bloß, also das, was man tut, das, was man denkt, was in unserer Fantasie ist, sondern Selbstverdammnis verurteilt dich selber. Da verurteilst du dich selbst. Und dann bist du schlecht und du zermarterst dich. Was bin ich für ein Christ? Ja, wie kann ich nur sowas denken? Ich bin so schlecht. Ich glaube, diese Gedanken, die kennen wir alle, ja, dass wir manchmal erschüttert sind über uns selber und denken, oh Mann, hey, was bin ich eigentlich für eine Pfeife, ja? Was, also Gott, ich weiß nicht, wie kannst du noch was mit mir tun? Und dann stellt man sich eigentlich als in seinem Status als von Gott angenommenes Kind, als gerechtfertigtes Kind, stellt man sich in Frage, das ist Selbstverdammnis. Aber im Römerbrief heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber wir sollen nicht uns selber bloßstellen, sondern wir sollen die Werke bloßstellen. Die Werke der Finsternis, die noch in uns sind, die Werke der Finsternis, die wir noch tun, die sollen wir bloßstellen. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, diese finsteren Dinge, die noch in uns sind, die sollen wir nehmen, prüfen, verurteilen, weil sie einfach nicht zu Christus passen. Das heißt, wir machen da diese Grenze, wir sagen nicht, ich bin der, der das immer tut, sondern wir sagen, okay, diese Sache ist mein Leben, diese Gedanken, die immer wieder kommen, die sind nicht richtig. Oder ich verhalte mich einer Person gegenüber immer wieder auf eine ganz blöde Weise, putze sie runter oder wie auch immer. Und dann fange ich an, nicht mich dafür zu verurteilen, sondern ich verurteile diese Sache und sage, ich werde es nicht tun, es ist nicht christusgemäß. Es ist nicht christusgemäß. Im Gegensatz zu Gott, der Licht und Wahrheit ist, ist der Teufel der Herrscher der Finsternis. Und er ist nicht nur der Herrscher der Finsternis, sondern er ist auch der Vater der Lüge. Und da sehen wir diese Parallelen. Ja, Gott ist der Herrscher des Lichts. Der Teufel ist der Herrscher der Finsternis. Gott ist Wahrheit. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und der Teufel wird alles daran setzen, dass finstere Dinge nicht aufgedeckt werden. Da hat er ein Interesse daran, weil er genau weiß, was passieren wird, wenn die aufgedeckt werden, wenn die bloßgestellt werden. Und deshalb wird der Teufel alles daran setzen, dass du die Dinge, die noch finster sind, die in deinem Leben sind, was du dir im Internet anschaust, welche Filme du dir heimlich vielleicht reinziehst, der Teufel wird alles daran setzen, dass das im Verborgenen bleibt. Vielleicht der ein oder andere, wie er seine Frau zu Hause, wenn andere nicht dabei sind, behandelt. Oder wie wir anderweitig mit den Kindern umgehen, wenn niemand dabei ist. Der Teufel will, dass solche Dinge im Verborgenen bleiben. Wenn jemand seine Zeit vergeudet, sinnlose Spiele zu spielen, statt das zu tun, was er wirklich tun soll, oder was auch immer. Der Teufel wird immer Interesse daran haben, das verdeckt zu halten. Wir machen das natürlich nicht, um es extra zu verheimlichen, sondern natürlich auch, weil wir uns schämen, weil Scham dafür da ist. Ja, oder wenn jemand im Verborgenen trinkt, dass alle meinen, oder von Drogen weg war, ja, und alle meinen, alles ist gut nach außen, und heimlich geht er dem aber wieder nach. Der Teufel hat so ein Interesse daran, dass es im Verborgenen bleibt. Aber wisst ihr was? Gottes Licht, es scheint drauf. Gottes Licht scheint und zeigt dir das. Aber Gott stellt dich oft nicht bloß nach außen, sondern das ist das, was du tun sollst. Verstehst du? Gott stellt dich nicht bloß, aber du sollst diese Werke der Finsternis bloßstellen. Wenn du Jesus gehörst, dann bist du es, der diese Werke der Finsternis bloßstellt. Warum? Weil sie dann keine Kraft mehr über dich haben. Weil dann Gottes Licht drauf scheint und das, was Gottes Licht tut, was er bringt, Heilung, Befreiung, alles war Reinheit, Heiligkeit, weil es nur dann kommen kann. Und der Teufel, der ist so verschlagen, der Teufel lügt dich an und sagt, das Licht ist eine Bedrohung für dich. Die Wahrheit ist eine Bedrohung für dich, weil Verborgenes ans Licht kommt und du dann möglicherweise bloßgestellt wirst. Was denken die anderen von dir? Das ist ja oberpeinlich. Lieber nicht. Der Teufel lügt dich an und sagt, Wahrheit ist dein Feind. Es wird dann unangenehm, es wird schmerzhaft. Das schafft der Feind wirklich grandios, wie er uns da in Lüge hält. Aber wisst ihr was, die Wahrheit durch das Licht Gottes ist keine Bedrohung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, die Wahrheit ist eine Person. Und die Wahrheit ist nicht irgendeine kalte, bloßstellende Instanz, sondern die Wahrheit ist eine Person und nicht irgendeine Person, sondern Jesus, unser Jesus. Unser Jesus ist diese Wahrheit, die auf diese hässlichen, üblen Dinge scheint in unserem Leben. Wie kann das bloßstellend sein? Und dieser Jesus, der hat ja gerade aus Liebe sich selber geopfert, um uns genau aus dieser Finsternis herauszuretten. Er hat, Gnade heißt nicht nur, dass wir gerettet sind und ewiges Leben haben, ja, dass wir halt nicht sterben und irgendwie zu Gott gehen, sondern Gnade heißt auch, dass er uns heilt, dass er uns befreit und uns von diesen hässlichen Dingen losgemacht hat. Dass wir die nicht länger dulden müssen in unserem Leben. Was auch immer uns gefangen hält, egal welche Sucht, welche Bindung, das ist auch gerade das, wofür er sein Leben gegeben hat. Er selber, und ich finde das so stark, er selber, der dieses Licht gibt, das dir hilft aufzudecken, er selber ist auch der dafür bezahlt. So lass uns dem Teufel nicht glauben, wenn er sagt, lieber verdeckt halten. Jesus will, dass diese Dinge aus unserem Leben verschwinden und dass wir gereinigt werden. Und er gibt diese Zusage und ich liebe die so. 1. Johannes 1, Vers 7, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, und ihr seht, wenn ihr mal auf das Wort Licht schaut im Neuen Testament, es kommt so häufig vor, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Ja, das will Gott. Gott will nicht nur, dass wir irgendwie ja, so im Licht wandeln, sondern er sagt, hey, wie ich selber Licht bin, wie ich im Licht bin, so will ich, dass ihr in diesem Licht seid, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und dann, Gott weiß ja, dass da Dinge sind, ja, die nicht okay sind. Aber dann sagt er, dann bringt ihr ans Licht und jetzt kommt's. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Von jeder. Von jeder Sünde. Und wenn sie noch so rot ist, blutrot, er reinigt uns von jeder Sünde. Wenn es noch so peinlich war, wenn es noch so unglaublich ist, dass du nach so vielen Jahren Christsein noch diese oder jene Sache hast in deinem Leben, er reinigt uns von jeder Sünde. Aber wenn du nicht bereit bist, und das ist jetzt wirklich ein ernstes, ein warnendes Wort an uns alle, wenn wir nicht bereit sind, verborgene Sünden aufzudecken, dann ist auch keine Vergebung dafür da. Und ich glaube, das ist uns nicht ganz klar. Es ist kein Kavaliersdelikt, es ist nicht irgendwas, wo Gott drüber weggeht und sagt, naja. Es ist keine Vergebung da für Sünden, die nicht, also wenn sie uns bewusst sind, die nicht aufgedeckt werden. Ein schottischer Erweckungsprediger, Duncan Campbell, der hat mal gesagt, und im Englischen ist es so ein Wortspiel, the blood of Calvary will not cover what you are unwilling to uncover. Also das Blut von Golgatha wird nicht bedecken, was du nicht aufdecken möchtest. Das Blut reinigt dich dann von der Sünde, wenn du dich selber ins Licht stellst. Und da kommt Licht drauf und dann sagt Jesus, und dafür bin ich auch gestorben. Und ich nehme das weg, es entspricht dir nicht mehr. Du bist ein Kind des Lichts, es entspricht dir nicht mehr. Es ist so wichtig, dass wir die Einstellung gegenüber der Wahrheit verändern in unserem Leben. Dass wir verstehen und sagen, Wahrheit ist nicht mein Feind, Aufdeckung ist nicht mein Feind, sondern ist mein Freund. Ja? Aufdeckung ist nicht mein Feind. Gott ist Licht, Gott ist Wahrheit und Wahrheit macht frei. Sie ist nicht unser Feind, die uns beschämt, diese Wahrheit, die uns unterdrückt und bloßstellt, sondern Wahrheit über uns selbst ist heilsam. Sie macht frei. Sie macht frei, wenn wir es nur verstehen würden. Sie macht frei. Das heißt, beim Wandel im Licht geht es um Bereiche unseres Herzens, wo Gott uns reinigen und frei machen will. Von Dingen, die uns in der Nachfolge mit ihm behindern. Er weiß es ja. Er weiß sogar noch mehr, wie uns das behindert. Weil er weiß, wo wir eigentlich hinein sollen, was er eigentlich mit uns vorhat und wo wir immer noch mit Sachen rumkrebsen, die eigentlich schon längst Vergangenheit sein sollten. Ja, an einer Stelle sagt Paulus, oh Mann, ich hätte so gern, dass ihr schon weitergeht. Und jetzt seid ihr immer noch hier am Anfang. Und Gott will noch eine intensivere Gemeinschaft auch mit ihm haben. Und er will uns in unsere Berufungen hineinbringen. Und das sind aber Dinge, die im Weg stehen. Und deshalb will auch Gott, dass diese Dinge in unserem Leben regelrecht hingerichtet werden. Versteht ihr? Und es ist Gericht da. Wie Gericht für Gläubige? Ist Gericht da? Ja, es ist Gericht da. Johannes 3, Vers 19. Schauen wir uns mal an. Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, und es hat wieder mit Licht zu tun. Ja? Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges oder Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Hier wird das Gericht Gottes so beschrieben. Dinge, die verborgen sind, die im Heimlichen geschehen, kommen ans Licht und werden von Gott beurteilt. Und Gott verurteilt uns nicht, und das müssen wir verstehen, ja. Gott verurteilt uns nicht, genauso wenig wie diese Bloßstellung, die wir selber tun sollen, keine Selbstverdammnis ist. Und Gott verurteilt uns nicht, aber spricht die Urteile aus über die Dinge in unserem Herzen, über Charaktereigenschaften, über verkehrte Haltungen in uns, verkehrte Verhaltensweisen. Und wir müssen wirklich auch verstehen, dass Jesus nicht nur unser Retter ist, sondern dass er auch der Richter ist. Die Apostel haben Jesus als den Richter der Lebenden und Toten verkündigt. Und wir haben gesehen, auch letzte Woche, wie Jesus sich offenbart, nämlich auch in diesem Richtergewand. Ja, er ist der Richter. Aber für die Gläubigen, die ja nicht gerichtet werden, ja, die Gläubigen werden nicht gerichtet, für sie besteht das Gericht Gottes darin, dass durch das Licht Gottes die tiefen Dinge des Herzens eigentlich offenbar werden. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Dieses Gericht ist ein Geschenk. In Hebräer 4, Vers 12, wir kennen alle diesen Vers, wo es heißt, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und von diesem Schwert heißt es, von diesem Wort heißt es, dass es die Gedanken und Gesinnungen des Herzens richtet. Das Wort richtet. Wer ist das Wort? Jesus ist das Wort. Gott ist das Wort. Gott ist die Wahrheit. Gott ist dieses Licht. Das heißt, das Licht, die Wahrheit, das Wort, es richtet Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Und das bezieht sich jetzt auf Gläubige. Und was machen wir? Wir kommen in Freiheit, wenn wir uns auf die Seite dieses Richters stellen. Wir kommen in Freiheit, wenn wir uns auf seine Seite stellen und mit seinen Urteilen übereinstimmen, dass wir sagen, hey, du hast recht, Gott, das gehört nicht in mein Leben. Dieses Verhalten ist absolut No-Go. Das passt überhaupt nicht mehr. Und in dem Moment, in dem wir das tun und uns mit Gott übereinstimmen, straft das Licht Gottes diese Dinge und sie verlieren ihre Kraft, sie verlieren ihre Anziehung, sie verlieren ihre Macht über uns. Und wir werden verändert. Und das Licht Gottes tut sein Werk in uns, wenn wir Gott erlauben, dass diese Dinge aufgedeckt werden. Wenn wir vor ihm absolut ehrlich sind. Und wenn wir hineinkommen in diese Ehrlichkeit und in diese Echtheit. Gott hat echt ein Verlangen danach, dass wir ihm das erlauben, dass sein Licht drauf scheint. Und ich habe so an dieses Bild gedacht, in einem Buch wurde es beschrieben, dass wenn das Licht Gottes in einen Raum, in so einer, es wurde so eine Spelunke beschrieben, so ein altes, wirklich fürchterliches Hotel, absolute Spelunke. Und dieser Mann kam hinein und hat das Licht angemacht und überall sind die Kakerlaken weggespritzt, ja, in alle Richtungen. Und ich fand es, für mich war das irgendwie so ein eindrückliches Bild. Ja, was passiert, wenn ich Gott erlaube, dass sein Licht auf diesen einen Bereich, der mir Schwierigkeiten bereiten, wo finstere Dinge da sind, wenn ich Gottes Licht erlaube, da reinzuscheinen. Und es ist dann, wie wenn die Kakerlaken, ja, sie müssen weichen, sie müssen gehen. Gott hat Verlangen danach, unsere Herzen zu prüfen und zu reinigen. Er braucht diese Aufrichtigkeit von uns, diese Ehrlichkeit von uns, dass wir ihm das auch erlauben, weil er macht es nicht ein, er stülpt uns das nicht über. Er kann und wird diesen Prozess nicht mit uns beginnen, diesen Heiligungsprozess, diesen Reinigungsprozess, wenn wir nicht dafür bereit sind oder wenn wir nicht zustimmen, wenn wir nicht übereinstimmen, wenn wir nicht Ja sagen. Er wird es nicht tun. Der David, der sagt, der hat gebetet, es wird in 1. Chronik 29 beschrieben, wo er betet und sagt, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Weil Gott prüft unser Herz sowieso, er sieht, was da ist. Aber Gott möchte, dass wir dann auch bekennen und bereit sind, genau diese Dinge, die Gott ja sowieso längst gesehen hat, dass wir sie ans Licht bringen und bloßstellen. Das heißt, da ist ein Zusammenhang zwischen Herzprüfen und Aufrichtigkeit von uns und dem, dass diese Dinge bloßgestellt werden. Und wenn wir aufrichtig sind und aufdecken lassen, dann kommt dieser Prozess der Heiligung, der Reinigung in Gang. Und dann gibt es noch ein biblisches Prinzip, und da hat der Hartwig einmal drüber geredet und gepredigt, wo er gesagt hat, auch in diesem Bereich gilt, wer hat, dem wird gegeben. Ja, wenn du in diesem Bereich, wenn du in kleinen Dingen treu bist, du wirst über viel gesetzt werden. Das heißt, was heißt das? Gott bringt was ans Licht in deinem Leben und du weißt, oh, das gehört, das passt irgendwie nicht mit Jesus zusammen. In irgendeinem Bereich, Fantasie, Verhalten, Charakter. Und wenn du dich jetzt in dem Bereich auf Gottes Seite stellst und sagst, okay, du hast recht, und du stellst es bloß, ja. Und manchmal heißt es auch, dass man vor anderen Geschwistern, ja, was bekennt und sagt, hey, und du darfst mich darauf ansprechen, ich gebe auch dir die Erlaubnis. Aber manchmal ist es auch so, dass man einfach nur vor Gott steht und bekennt und über diese Sache Buße tut, und zwar ohne zu diskutieren, ohne zu erklären oder zu rechtfertigen, warum jetzt in diesem einen speziellen Fall das halt nun mal so doch noch okay ist. Kennt ihr das? Ja, dass man irgendwie noch versucht, einen frommen Deckmantel drüber zu machen, ja, und sagt, ja, aber in dem Fall war es ja weil und so weiter. Also man kann, ich merke immer, wenn ich anfange, gegenüber Gott zu diskutieren, ja, dann kann ich eigentlich gleich aufhören, weil ich dann schon weiß, dass ich auf der falschen Spur bin. Ja? Sobald man anfängt zu diskutieren, sollte man eigentlich wissen, okay, ich bin, glaube ich, gerade schon im Off. Und umkehren und Buße tun und sagen, okay Gott, du bist Gott, du weißt es besser. Sag mir, was ich tun soll. Und wenn du dich jetzt ohne zu diskutieren auf Gottes Seite stellst, sein Urteil übernimmst, dann bekommst du mehr Licht. Dann zeigt dir Gott noch mehr über dich. Und noch mehr wird aufgedeckt. Und ich bin manchmal wirklich erschüttert über mich selber, was da an Bosheit, wo ich dann manchmal denke, okay, in dieser Sache bin ich durch und so. Ja, und was da dann plötzlich an Bosheit, an boshaften Gedanken auftaucht, ich bin manchmal regelrecht erschüttert und ich sage, oh Herr, danke, dass du so viel Geduld mit mir hast, wirklich. Und da tun sich manchmal regelrecht Abgründe auf. Und wenn wir aber treu sind und es anfangen, Licht drauf scheinen zu lassen, anfangen bloßzustellen, es wird mehr kommen und Gott wird mehr zeigen und Gott wird mehr zeigen. Und dieser Prozess kommt in Gang, wo wir dann merkbar nach einer Weile, die Leute, sie werden es merken, dass sich was verändert. Und es kommt mehr Licht, mehr Veränderung, mehr Licht, mehr Veränderung, mehr Licht, mehr Veränderung. Und so geht es weiter. Wenn wir uns aber weigern, uns dem Licht auszusetzen, wenn wir nicht reagieren darauf und diese Dinge nicht bloßstellen, dann kann es sein, dass wir das Licht, das wir schon hatten, sogar verlieren. Und es gibt wirklich traurige Beispiele dafür. Und es ist eigentlich auch eine Erklärung, wieso es Christen gibt, die offensichtlich wirklich die krassesten Dinge tun und trotzdem überhaupt keine Sündenerkenntnis haben. Und man denkt, das gibt es doch nicht. Ja, wie kann jemand das so durchziehen? Und man kann denen die Bibel zeigen und sagen, aber guck mal, hier steht es doch ganz klar, du kannst darüber predigen. Ja, die sagen vielleicht auch noch, hey, super Predigt. Ja, und die können dir 5 Leute nennen, für die es jetzt gut gewesen wäre, sie hätten die Predigt gehört. Ja, oder man hört für der andere mit. Aber sie selber sind dann nicht dabei. Und man kann so in dieser Lüge, in dieser Täuschung sein. Und wenn ich nicht reagiere auf das, was Gott mir zeigt, dann kann das tatsächlich sein, dass ich da mehr und mehr hineinkomme, auch in die andere Richtung. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen nicht diese Leute sein. Wir wollen nicht Leute sein, die so von sich überzeugt sind. Das im Prinzip ist nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Man kann sich wirklich so in die Tasche lügen, eigentlich, dass dieser Prozess der Veränderung in das Bild von Jesus, was ja unsere eigentliche Berufung ist, dass der regelrecht abgebrochen, abgewürgt wird. Das ist unsere Berufung, in das Bild von Christus umgewandelt zu werden. Und eine Art und Weise, wie Gott es macht, ist, dass er Licht scheinen lässt auf das, was noch finster in uns ist, und dann sagt, so, stell's bloß und dann raus mit. Sonst wird diese Berufung, wirklich in das Bild von Christus verwandelt zu werden, ja, es wird nicht passieren. Und ich fand diesen Spruch so gut, den habe ich auch mal irgendwo gehört, wo es dann heißt, dann können wir noch alt werden in der Gemeinde, aber nicht Christus ähnlich. Ja, man kann in der Gemeinde wunderbar alt werden, ohne dass sich allzu viel verändert, wenn wir das nicht zulassen, dass das Licht Gottes da hineinscheint. Aber ich hoffe, solche wollt ihr nicht sein, oder? Ihr wollt keine sein, die in der Gemeinde alt werden, ohne dass sich irgendwas bei euch tut. Ihr wollt doch welche sein, wo man sagt, hey, die werden Jesus immer ähnlicher. Und es gibt einen Weg daraus, es gibt diesen Weg, nämlich die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit, für die du dich hier und jetzt entscheiden kannst. Hier und jetzt kannst du dich dafür entscheiden. Und wenn du sie noch nicht hast, diese Liebe zur Wahrheit, dann kannst du darum bitten. Ja, du kannst sagen, ich will diese Liebe zur Wahrheit haben. Ich will diese Liebe zur Wahrheit haben. Wenn du sie nicht hast, dann bitte darum, dass du diese Liebe zur Wahrheit bekommst. Und jedes Mal, wenn du überführt wirst, wenn Gott dir etwas zeigt, du entscheidest dich dafür und sagst, ich will diese Liebe zur Wahrheit haben. Herr, zeig mir. Und dann kriegst du einen Impuls von ihm, was du bloßstellen sollst. Und du stellst es bloß, du reagierst darauf. Und dann beginnt dieser Prozess, in dem du treu immer wieder diese Entscheidung triffst und diese Werke bloßstellst. Und wir werden gereinigt und wir kommen immer mehr in diese Berufung hinein, in das Bild von Jesus verwandelt zu werden, in immer tiefere Gemeinschaft mit Gott, als Söhne und als Töchter des Lichts. Und es gibt ein wunderbares Gebet von David, mit dem ich jetzt einfach ausschließen möchte und in das ich euch mit hineinnehmen möchte, wenn ihr sagt, ich will zu diesen Leuten gehören, die lernen, die Werke der Finsternis bloßzustellen in Gottes Licht. Also in Gottes Licht zu prüfen und bloßzustellen. Und es steht im Psalm 43, Vers 3, da heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Tiefere Erfahrungen, das ist ja das, was wir uns so wünschen, auch hier in der Gemeinde, tiefere Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes, sie können nicht kommen, ohne dass das Licht Gottes scheint. Und ohne dass das Licht Gottes in uns dieses Werk tut. Warum? Weil Licht und Wahrheit uns zu ihm leiten. Das steht hier. Licht und Wahrheit leiten mich zum heiligen Berg. Der heilige Berg steht, wir haben schon so viel darüber gehört, der heilige Berg steht für die Gegenwart Gottes. Und wenn wir Gegenwart Gottes wollen, dann ist Licht und Wahrheit der einzige Weg dahin. Und ich lade dich jetzt ein. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir, auch wenn es jetzt vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten ist, aber ich lege es euch einfach ans Herz, dass ihr diese Zeit nehmt, um einfach vor Gott zu stehen, wo ihr bestimmte Dinge macht, wie mit diesem Tonkrug. Wo ihr sie bei Dingen, die ihr vielleicht schon wisst, dann wisst ihr es ja schon, aber auch sonst, dass wirklich der die Herzen prüft, ist der Herr, wo ihr euer Verhalten, eure Worte, eure Gedanken, eure Fantasien, auch gerade das, was ihr im Verborgenen tut, wo ihr es gegen das Licht haltet, regelrecht vors Licht haltet und schaut, wie passt es Jesus mit dir zusammen. Und dass wir uns diese Zeit nehmen, wo Gott jedem Einzelnen von euch dienen kann. Ja, man kann durch eine Predigt aufgeschüttelt werden, man kann auf Gedanken kommen, aber der euch ganz individuell in die Wahrheit führt, das ist der Heilige Geist. Und er will das jetzt tun bei euch. Das heißt, wir werden jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir das auch als Gebet beten. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Und lass uns dieses Gebet jetzt am Anfang gerade ein, zweimal singen. Es gibt ja dieses Lied, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und das danach, wenn ihr das gebetet habt, sende dein Licht und deine Wahrheit. Gott wird euch erhören und er wird dieses Licht und diese Wahrheit senden und er wird euch Dinge zeigen.